Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ja, so hätte sich das heute vermutlich ohne Corona-Pandemie angehört. 72.000 Menschen in einem Stadion feiern Fußball. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast am 12. Juni, die Fußball-Europameisterschaft, die Euro. Sie wäre heute losgegangen, gestartet in Rom mit dem Eröffnungsspiel. Italien gegen die Türkei. Jetzt alles ein Jahr später. Wird nachgeholt, wissen wir. Was aber jetzt schon kommt, ist Geld. Viel Geld, um die Wirtschaft und uns aus der Corona-Krise zu heben. Heute hat das Bundeskabinett Teile des Konjunkturpakets beschlossen.
Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms.
Finanzminister Olaf Scholz, ja, wer zahlt eigentlich für die ganzen Ausgaben? Wir vielleicht mit erhöhten Steuern in Zukunft? Das klären wir heute. Außerdem schauen wir uns die Diskussion um das Wort in Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes an. Von Rasse ist da zu lesen. Einige PolitikerInnen fordern es, aus dem Grundgesetz zu streichen, denn das Wort ist rassistisch. Kultur- und Literaturwissenschaftler Julien Bombineau sieht das ähnlich.
Heute muss man aus historischer und biologischer Sicht sagen, dass dieser Rassebegriff, der im Grundgesetz drin steht, Rassismus Vorschub leistet.
Wir klären mit Julien Bombineau, wo der Begriff ursprünglich herkommt und wie er konnotiert ist. Und wenn ihr uns zum Einschlafen hören solltet, dann hoffe ich, dass wir nicht zu viel Lärm machen. Denn Lärm beim Einschlafen tut uns nicht gut, sagt Schlafforscherin Christine Blume. Warum manche Leute trotz des Lärms einschlafen können, andere wiederum nicht, das besprechen wir mit ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es nämlich, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Eigentlich soll dieser Paragraph ja dafür sorgen, dass niemand diskriminiert wird. Tut er aber, weil eben das Wort Rasse vorkommt. Und die Parteien im Bundestag, die diskutieren gerade darüber, ob man das Wort aus dem Grundgesetz streichen sollte. Julien Bombineau ist Literatur- und Kulturwissenschaftler am Afrika-Zentrum der Universität Würzburg. Würden Sie den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen?
Aus historischer Perspektive würde ich den Begriff definitiv streichen. Man muss natürlich auch den Entstehungskontext des Grundgesetzes sehen, der als Antwort auf die Shoah sozusagen den Begriff der Rasse aus der Zeit der Entstehungsgeschichte herausnimmt. Mhm. Und deswegen man damals eben diesen geläufigen Rassebegriff auch benutzte. Heute muss man aus historischer und biologischer Sicht sagen, dass dieser Rassebegriff, der im Grundgesetz drinsteht, Rassismus Vorschub leistet.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz klären an dieser Stelle, wo er herkommt. In welchem Zusammenhang ist der Begriff Rasse entstanden?
Also den Rassebegriff benutzt man seit 500 Jahren circa und der wurde das erste Mal von der Pferdezucht auf Menschen übertragen im Zuge der spanischen Reconquista. Das war quasi die Rückeroberung der arabisch dominierten Gebiete in Nordspanien und man hatte da das Ziel, die Vertreibung der aus der katholischen Sicht ungläubigen Muslime und Juden. Und da hat man so eine Art der Reinheit des Blutes propagiert, weil man eben nicht mehr von Religionszugehörigkeit ausgegangen sind. Es gab viele Muslime und Juden, die quasi aus Angst vor Verfolgung konvertiert sind. Und dann hat man angefangen, die Menschen in Rassen einzuteilen und zu sagen, die Reinheit des Blutes betrifft auch die Religion. Also man musste so und so viele Generationen katholischen Glaubens sein, um eben zur weißen Rasse der Spanier zu gehören. Das war sozusagen die erste Verwendung.
Wie kam denn da die Brücke, dass man eigentlich einen biologisch verwendeten Begriff, nämlich den für Pferde oder für eine Kategorie von Pferden auf den Menschen reproduziert hat?
Das ist genau das Problem, was wir bis heute noch haben, weil man damals eben in diese Bewertung von Äußerlichkeiten Hierarchien mit eingebaut hat. Also man hat gesagt, wir wollen etwas unterscheiden, aber wir wollen es nicht neutral unterscheiden, sondern es ist von Anfang an mit einer Wertigkeit belegt. Das heißt, dieser Rassebegriff manifestiert letztendlich diese hierarchische Opposition zwischen wertigen spanischen Christen versus minderwertige, in Anführungsstrichen, Muslime und Juden, die halt eben der niederen Rasse zugerechnet werden. Mhm. Bei der Pferdezucht oder bei der Tierzucht hat man ja auch stärkere Rassen und niedere Rassen. Und das hat man eben 1:1 auf die Menschen übertragen, was natürlich aus biologischer Sicht, aus heutiger Perspektive völliger Unfug ist.
Weiß man denn, wer da dahinter steckt oder wer dieses, sagen wir mal, finstere Weltbild damals so einfach abgeleitet hat?
Da sind sehr viele große Dichter und DenkerInnen dran beteiligt gewesen, das muss man dazu sagen. Natürlich war das damals eine religiöse politische Übertragung auf Menschengruppen, um eben zu werten und natürlich den Katholizismus als die Speerspitze der Religion darzustellen. Das Ganze wurde natürlich noch verstärkt, als man sich im Imperialismus außerhalb Europas auch umgeschaut hat, in Anführungsstrichen, und die vielzähligen europäischen Entdecker auch in Anführungsstrichen eben in die neue Welt auch in Anführungsstrichen fuhren und dort natürlich auf andere Kulturen, auf andere Bevölkerungen trafen, die sie halt eben, so wie es der Mensch mit seinem Wissenschaftsdrang eben möchte, versucht haben zu kategorisieren. Mhm. Und hier hat man dann eine eurozentrische dominierte Weltordnung dieser Rasseideologie begründet, indem man eben diese zivilisierten Europäer, und wie gesagt, da sind sehr viele Philosophen und TheoretikerInnen auch beteiligt, die zivilisierten Europäer von den unzivilisierten Bewohnern der außereuropäischen Welt zu unterscheiden.
Wann war denn damit Schluss? Wann hat man denn diesen Begriff nicht mehr so gebraucht?
Vom Prinzip her endet das Ganze erst 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Shoah. In der Zwischenzeit hat man vor allem die Hochzeit des Kolonialismus im 19. Jahrhundert verwendet, diesen Begriff der Rasse auch nochmal pseudowissenschaftlich zu unterstreichen, also in der Anthropologie, in der Genetik, in der Biologie. Da gab es quasi so einen Hype um den Rassebegriff, der dann eben während der NS-Zeit von den Nationalsozialisten dann eben auch rassistisch eingesetzt wurde, um niedere Menschenrassen, in Anführungsstrichen, wie die Nazis es dann eben kategorisiert hatten, auszulöschen. Und das ist ja das, was uns dann letztendlich zur durchgeführten Vernichtung im Zuge der Shoah geführt hat.
Und mit dem Wissen und mit dem Hintergrund könnte man durchaus vertreten, dass man sagt, heute muss dieser Begriff in keinem Grundgesetztext mehr stehen?
Richtig, weil vom Prinzip her, also meine Ausführungen sollten deutlich machen, dass der Rassebegriff nie biologischer Natur war, sondern immer sozial konstruierte Hierarchien darstellen sollte. Es ging immer um Wertigkeit. Das heißt, es ging immer darum, angeblich bessere von angeblich schlechteren Menschen zu unterscheiden und das an äußeren Merkmalen festzumachen. Deswegen ist dieser tradierte Rassebegriff aus historischer Perspektive verantwortlich für die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen seit dem 15. Jahrhundert und ein bisschen drüber hinaus bis eben heute. Und wie gesagt, das entbehrt jeder biologischer und genetischer Grundlage, sondern ist rein ein soziales Konstrukt.
Julien Bobineau, Literatur- und Kulturwissenschaftler am Afrika-Zentrum der Universität Würzburg über die Herkunft des Begriffs Rasse.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Karl Schurz, Robert Koch und Hans Wild, das waren die Straßennamen, in denen ich gewohnt habe. Ein ehemaliger Senator, ein Mediziner und ein Landsknecht, soweit eigentlich unverfänglich. Es gibt aber eine Menge Straßennamen, die Menschen aus der Kolonialzeit verherrlichen. Manchmal trägt die Straße sogar den Namen eines Sklavenhändlers. Und viele Leute engagieren sich momentan, diese Straßen umzubenennen. Es gibt aber auch andere, die sind strikt dagegen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grener hat sich mal die Argumente beider Seiten angehört und führt uns nach Berlin.
Berlin hat nach dem Ende zweier Diktaturen Erfahrung darin, Straßennamen zu ändern. Der ehemalige Adolf-Hitler-Platz zum Beispiel heißt heute Theodor-Heuss-Platz. Und die Ex-Stalin-Allee ist seit 1961 die Karl-Marx-Allee. An der Südseite des Deutschen Domes, also mitten im Zentrum der Hauptstadt, verläuft aber bis heute eine Straße, deren Name viele Schwarze schon seit längerer Zeit stört. Die Mohrenstraße.
Das Wort ist einfach ein diskriminierendes Wort und es hat halt einen kolonialen Hintergrund.
Mohren, für mich bedeutet Sklaven, Schwarze, dunkel, dreckig.
Es gibt aber auch Straßennamen, die nicht ganz so offensichtlich das koloniale Erbe hochhalten. Durchs afrikanische Viertel zwischen Wedding und dem Flughafen Berlin-Tegel geht zum Beispiel die Petersallee.
Diese Straße ist nach Karl Peters benannt. Karl Peters, ein Kolonialbeamter, der Deutsch-Ostafrika begründet hat und bekannt war als der Hänge-Peters, der so drakonische Strafen der afrikanischen Bevölkerung damals angetan hat.
Sagt der schwarze Kabarettist und Comedian Marius Jung. Er hat sich für eine ZDF-Doku mit dem Rassismus in der deutschen Geschichte beschäftigt. Und ganz ähnliche Beispiele wie in Berlin gibt es natürlich auch in anderen Städten. In Kiel, in Braunschweig, in Düsseldorf und in über 30 anderen Orten erinnert eine Lüderitzstraße an Adolf Lüderitz. Spitzname der Lügenfritz. Den bekam er, weil er im heutigen Namibia die Einwohner mit einem Trick um ein riesiges Stück Land betrogen hat und danach unter anderem durch die Einführung von Konzentrationslagern seine vermeintlichen Anrechte verteidigt hat. Und in Cuxhaven, in Mönchengladbach und in Kaiserslautern erinnern Straßennamen an Paul von Lettow-Vorbeck, der erst als General für die Preußen in Ostafrika Land erobert hat und später im Jahr 1920 am Kapp-Putsch beteiligt war, mit dem rechtsnationale Kräfte versucht haben, die noch junge Weimarer Republik zu stürzen. Es gibt also noch jede Menge Erinnerungen an die deutsche Kolonialzeit. Das Problem ist aber, ganz so einfach wird man die nicht los. Es gibt nämlich auch Gründe, die Straßennamen zu behalten.
Anwohner sind meist konservativ. Die sind meistens der Ansicht, dass die Straße weiter so heißen soll wie bisher. Denn es macht ja schließlich Arbeit.
Hat Jürgen Karvelat, den Kollegen von Zeit Online, erzählt. Er ist Mitglied bei den Grünen und seit langer Zeit aktiv in der Berliner Geschichtswerkstatt.
Man muss seinen Ausweis abändern. Geschäftspartner müssen benachrichtigt werden. Es macht einfach Umstände.
Geschickt? Oder auch ein bisschen feige, je nachdem wie man es sieht, haben es deswegen die Berliner mit der Petersstraße gemacht. Denn sie haben einfach den Namen behalten. Auf den Briefköpfen und im Ausweis blieb also alles beim Alten. Aber sie erinnert heute nicht mehr an den Hänge-Peters, erklärt Marius Jung, sondern...
Inzwischen wurde die Straße umgewidmet. Sie ehrt nun einen Hans-Peters, einen Widerstandskämpfer gegen die Nazis, der praktischerweise den gleichen Nachnamen trägt.
Die Suche nach einem Lüderitz oder von Letto Vorbeck, der nicht nur prominent war, sondern auch die Ehre eines Straßennamens verdient hat, könnte aber etwas schwierig werden. Deswegen ist eine Umwidmung natürlich kein Allheilmittel. Im Falle der Mohrenstraße gibt es deswegen den Vorschlag, den Namen zu behalten, vor Ort aber eine Tafel aufzustellen, die den Namen historisch erklärt. Denn der wurde vor gut 200 Jahren vergeben.
Und ob das damals eine diskriminierende Bezeichnung ist und wir uns heute den Schuh anziehen sollen, das wage ich zu bezweifeln. Dann sollten wir das auch so zur Kenntnis nehmen und den Namen lassen.
Meint Jürgen Karvelat. So oder so ist der springende Punkt aber, nur den Namen zu ändern, also die Erinnerung zu tilgen oder Denkmäler zu schleifen, wie es in England oder in Belgien passiert ist, das wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen uns mit unserer rassistischen Geschichte beschäftigen, meint Julien Bobineau vom Afrika-Zentrum der Uni Würzburg.
Wir brauchen einfach eine aufklärende Debatte darüber. Und zum Beispiel auch bei diesem Abtragen der Denkmäler bin ich kein Freund davon, die kommentarlos zu entfernen, sondern wir brauchen einfach eine Debatte und das ist ja auch gerade das, was passiert. Der Schlüssel zu allem ist Bildung. Wir müssen Kolonialgeschichte, wir müssen globale Abhängigkeitsverhältnisse viel stärker auf schulische Lehrpläne schreiben, auch auf Universitäten und auch viel, viel breiter in der Gesellschaft verankern.
Denn allein die Straßen umzubenennen, das kann höchstens der Anfang sein. Es braucht deutlich mehr, damit Menschen mit dunkler Hautfarbe in Zukunft nicht mehr diskriminiert werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, alles muss raus, sagt zumindest die Kanzlerin.
Das müssen wir aber auch tun, denn wenn wir staatlicherseits nicht Impulse setzen, dann könnte es sein, dass wir später noch mehr Schulden machen müssen.
Heute hat die Regierung die ersten Teile des Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Es geht da um insgesamt 130 Milliarden Euro. Das ist ein Batzen an Kohle. Und die Frage ist, wer zahlt die Schulden? Dann wir vielleicht. Darüber wollen wir mit Dominika Langmeier sprechen. Sie leitet den Lehrstuhl für Volkswirtschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Schönen guten Tag, Frau Langmeier.
Hallo, grüß Sie.
Jetzt heißt es immer, wir dürfen die junge Generation nicht überbelasten. Keine Schulden. Und der Professor hier meint,
das Geld, das der Staat jetzt ausgibt, führt zu mehr an Wirtschaftsleistung. Und wenn dieses mehr an Wirtschaftsleistung stattfindet, dann, wir haben relativ hohe Steuern und Abgaben, dann führt es auch zu Einnahmen des Staates und es würde zu erheblichen Selbstfinanzierungseffekten kommen.
Das ist Jens Beusen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Sehen Sie das so ähnlich?
Ja, Deutschland nimmt jetzt als sofortige Reaktion auf die Krise viele zusätzliche Schulden auf. Aber das ist jetzt ja eine einmalige Sache. Deutschland wird sich nicht in jedem folgenden Jahr genauso hoch verschulden. Daher ist es schon realistisch, dass wir aus den Schulden einfach wieder herauswachsen.
Das klingt ehrlich gesagt recht einfach. Wie wahrscheinlich ist das Szenario?
Also man geht davon aus, dass Schulden dann den finanziellen Spielraum des Staates erhöhen, wenn das Wirtschaftswachstum höher ist als der Zinssatz, den der Staat zahlen muss. Jetzt kann sich momentan der deutsche Staat ja für negative Zinsen Geld leihen. Daher, also solange die deutsche Wirtschaft nicht langfristig schrumpft, und davon ist ja momentan überhaupt nicht auszugehen, ist eine einmalige hohe Schuldenaufnahme überhaupt kein Problem.
Sei denn, der Export bricht dauerhaft ein, oder?
Ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist ja mittelfristig schon von einer Erholung der Weltwirtschaft auszugehen. Und gerade dafür damit sich die Wirtschaft eben wieder erholen kann und wir wieder Wachstum sehen, ist ja dieses Konjunkturpaket auch so wichtig.
Selbst die FDP, also die Oppositionspartei, sagt, ja, so ist der Weg richtig, so muss es sein. Und Sie sehen es auch als alternativlos an?
Ja, also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Unternehmen mit einem grundsätzlich funktionierenden, zukunftsfähigen Geschäftsmodell nicht nur aufgrund dieser Corona-Krise pleite gehen. Und das kostet Geld, aber es ist ganz wichtig, weil es wäre eben fatal, wenn jetzt nur aufgrund dieser Krise die deutsche Wirtschaft insgesamt Schaden davonträgt und wäre ja auch für die betroffenen Unternehmer und ihre Angestellten, würde das viele tragische Schicksale bedeuten. Darum ist jetzt richtig Geld auszugeben, was exakt so ausgestalten muss wie das Konjunkturpaket. Darüber kann man immer streiten, aber die grundsätzlichen Ansätze da sind sicherlich sinnvoll und richtig.
Was sagen Sie all denjenigen, für die das alles eher nach einer Hoffnung, nach einem großen Zocken sich anhört?
Na, ich glaube, es hilft, wenn man sich überlegt, was es bedeutet, wenn der Staat sich verschuldet. Das bedeutet ja, dass er eine Staatsanleihe verkauft, die dann auch jemand kauft. Und die kauft jemand, der Geld anlegen möchte, Sie, ich, unsere Eltern. Und später werden eben nicht nur die Schulden vererbt, sondern auch diese Vermögenstitel. Die Staatsanleihen erbt ja auch jemand. Also es ist jetzt nicht so einfach richtig, dass die Staatsschulden zukünftige Generationen belasten. Es ist eben so, dass der Steuerzahler jetzt und auch in der Zukunft muss die Zinsen finanzieren. Und jemand anderes, der jetzt spart, der profitiert, weil er die Zinszahlungen erhält. Also es ist eher eigentlich eine Umverteilung innerhalb einer Generation, die aber so ein bisschen den Vorteil hat, dass die Leute ja freiwillig Staatsanleihen kaufen und eben auch freiwillig dem Staat Geld geben. Und das ist eigentlich so ein grundsätzlicher Vorteil gegenüber jetzt temporär höheren Steuern, wo jetzt alle gezwungen wären, Geld beizutragen, das nicht so sehr davon abhängen würde, ob die Leute eben jetzt auch sparen möchten, wie es bei der Staatsverschuldung der Fall ist.
Das heißt, wir können eigentlich beruhigten Haken daran machen. Das, was die Politik sich da ausgedacht hat, geht nicht zu Kosten von einer jüngeren Generation. Die müssen nicht in der Kreide stehen und deren Rente wird am Ende dann auch nicht weg sein.
Also wenn es jetzt eine einmalige Sache ist, dass wir eben jetzt in der Krise schuldenfinanziert der Wirtschaft helfen, würde ich das genau so sehen. Es wäre was anderes, wenn wir jetzt über lange Jahre hinweg zum Beispiel die Rentenzahlungen der heutigen Rentner über Schulden finanzieren würden. Das wäre was anderes, weil das wäre eine ganz was ganz Langfristiges.
Heute wurde der erste Teil des Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Insgesamt 130 Milliarden Euro nimmt die Bundesregierung da in die Hand, um gestärkt aus der Corona-Krise rauszukommen. Ob wir dafür zahlen müssen, höhere Steuern, darüber habe ich mit Dominika Langmeier vom Lehrstuhl für Volkswirtschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
The show must go on, das scheint US-Präsident Donald Trumps Motto zu sein. Er startet trotz Corona-Pandemie mit einer Reihe von Wahlkampfveranstaltungen. Nächste Woche geht's los. Am Freitag, 19. Juni, hat er einen Auftritt im Bundesstaat Oklahoma angekündigt. Und zwar, und das ist sehr wichtig, in der Stadt Tulsa. Und dafür wird er gerade heftig kritisiert, nicht nur, weil er in dieser Zeit der Pandemie so eine Veranstaltung plant, sondern eben auch das Datum und der Ort. Sehr diskutabel. Sprechen wir drüber. Thilo Kössler ist unser USA-Korrespondent. Thilo, Tulsa, 19. Juni. Warum ist das so kritisch?
Also das ist aus mehreren Gründen problematisch. Den Grund der Corona-Geschichte hast du genannt, aber der 19. Juni ist der sogenannte Juneteenth Day. An diesem Tag wird das Ende der Sklaverei gedacht. In Tulsa, Oklahoma, hat es vor genau 99 Jahren eines der schlimmsten rassistisch motivierten Massaker in der US-Geschichte gegeben. 1921 wurden Hunderte von Afroamerikanern getötet. Da brannte ein weißer Mob einen ganzen Stadtteil nieder, einen Stadtteil, den man Black Wall Street genannt hat, weil es ein erfolgreicher schwarzer Stadtteil gewesen ist. Das wird als ein rassistisches Signal gelesen, als ein rassistisches Signal an die rechte Szene.
Welche Reaktion gibt es auf diese Ankündigung der Veranstaltung?
Also die Bürgerrechtsbewegung ist natürlich entsetzt. Es gibt Verhaltensgrummeln bei den Republikanern, sie halten sich wie immer bedeckt. Es gibt lauten Protest bei den Demokraten. Kamala Harris, die Ex-Präsidentschaftskandidatin und mögliche Vizepräsidentschaftsanwärterin unter Joe Biden, hat auf Twitter geschrieben, das ist nicht nur ein Wink an die White Supremacists, also an die Verfechter der These von der weißen Überlegenheit. Das ist gewissermaßen das Zeichen, dass er der ultrarechten Szene eine Riesenparty schmeißt. Er setzt alles bis auf die Karte seiner rechten Anhänger und treibt den Keil immer tiefer. Er spaltet die Gesellschaft. Die Washington Post schreibt heute in ihrem Kommentar, es könnte sein, dass Donald Trump als letzter Präsident der Konföderierten in die Geschichte eingeht, also als letzter Präsident der Sklavenhalter.
Und ist denn diese Brücke so klar zu ziehen da? Also ist das wirklich eine politische Message, eine ganz klare Taktik von Donald Trump? Oder was hört man da aus dem Wahlkampfteam?
Ja, das ist eine ziemlich klare Message. Er wird dem widersprechen. Seine Sprecherin hat gesagt, er wird sehr ernsthaft informieren über die Pläne zu seiner Polizeireform, die natürlich viel wachsweicher ausfallen als die Pläne zur Polizei- und die Justizreform der Demokraten. Donald Trump will tatsächlich einfach volle Veranstaltung haben. Er möchte Corona vergessen machen. Er möchte wieder Kontakt zu seinen Wählern haben. Er will, dass es keine Kontaktsperren gibt, keine Vorschriften, Distanz zu halten. Das ist riskant, das ist gefährlich. Die Zahlen der Infektionen gehen wieder dramatisch hoch, natürlich auch im Zeichen der Proteste und Unruhen auf den Straßen. Deshalb müssen die Teilnehmer eine Erklärung unterschreiben, bevor sie in diese Veranstaltung von Donald Trump gehen. Sie müssen sagen, jawohl, es gibt ein Infektionsrisiko, aber das nehme ich in Kauf und ich mache niemanden dafür verantwortlich. Das mag juristisch durchgehen, Thilo, aber moralisch und politisch geht das natürlich nicht durch. Wenn in Tulsa Zahlen nach der Veranstaltung von Donald Trump in Tulsa die Zahlen der Infektion wieder hochgehen, dann wird selbstverständlich Donald Trump dafür verantwortlich gemacht werden, politisch.
US-Präsident Donald Trump will wieder Wahlkampf in den Städten machen. Das ist aber ausgerechnet in Tulsa, dem Schauplatz eines Massakers an Schwarzen. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von unserem USA-Korrespondenten von Thilo Kössler. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer bei Al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat aktiv gewesen ist, der darf nicht AfD-Mitglied werden. Das gilt auch zum Beispiel für die Antifa Plauen und auch für den Bund der heimattreuen deutschen Jugend, kurz HDJ. Und in genau diesem Bund soll Andreas Kalbitz gewesen sein, so der Vorwurf. Deshalb hat die AfD-Spitze entschieden, der Landeschef der Brandenburger soll nicht mehr Parteimitglied sein. Dagegen geht Kalbitz vor und zieht jetzt vor ein ordentliches Gericht. Dabei dreht sich alles um ein 12-seitiges Dokument, die Unvereinbarkeitsliste der AfD. Was da alles drinsteht und drauf ist, das bespreche ich mit Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, dieses Dokument, 12 Seiten, wer hat das entworfen?
Das Ganze geht zurück auf Entwürfe, die aus dem Jahr 2015 schon stammen, also schon über 5 Jahre her, damals im April. Das geht zurück auf den Bundesvorstand, der dort aufgelistet hat, verschiedene Organisationen, deren Mitglieder eben nicht in die Partei aufgenommen werden dürfen. Und das Interessante ist, wenn man jetzt in die Satzung reinschaut von der AfD, Stand 2015, da ist das in Paragraph 2 auch vermerkt. Und dort in der Parteisatzung, da wird dann die Mitgliedsaufnahme für neue Mitglieder geregelt. Also das heißt, das ist jetzt nicht nur einfach so ein 12-seitiges Dokument, was da irgendwo rumschwirrt, sondern das hat in der Satzung dann auch rechtlich Niederschlag gefunden für die Partei.
Nach welchen Kriterien ist man denn damals vorgegangen und hat diese Liste erstellt?
Also man wollte vor allen Dingen verhindern, dass Mitglieder in extremistischen Organisationen vorher waren. Deswegen hat man das grundsätzlich ausgeschlossen. Und man hat diese Unvereinbarkeitsliste vor allem an den Berichten der Verfassungsschutzbehörden orientiert und hat dort quasi so ein bisschen abgepaust. Es geht jetzt nicht nur um rechtsextremistische Organisationen, sondern du hast es ja eben in der Anmoderation schon genannt. Es geht auch um islamistische, möglicherweise auch linksextreme Organisationen, wobei mir gelinde gesagt kein einziger Fall bekannt wäre in der ganzen Zeit, wo ich die AfD beobachte, dass jemand irgendwie linksextremistisch da vorher unterwegs war oder islamistisch.
Ist das denn innerhalb der Partei stark diskutiert worden damals?
Na, es wird bis heute eigentlich diskutiert. Also wenn ich mich jetzt an den letzten Parteitag erinnere, 2019, Ende November, Anfang Dezember in Braunschweig, dort gab es ziemliches Aufsehen, weil einige Initiatoren rund um den Baden-Württemberger Landtagsabgeordneten Stefan Repple, der zum Flügel oder Ex-Flügel gezählt wird, der hat 2 Anträge gestellt und er wollte zum einen, dass diese ganze Unvereinbarkeitsliste gekippt wird und wenn das nicht klappt, dann hat er quasi als kleinere Variante, dass die identitäre Bewegung darunter genommen wird. weil er gesagt hat, naja, man wolle sich da quasi so reinwaschen von der Schuld, die uns jemand anderes eingeredet hat. Man müsse doch jetzt souverän bleiben. Aber am Ende hat sich dann der Parteitag dazu entschieden, sich damit erst gar nicht zu befassen. Das heißt, das ist dann ja in der Schublade eigentlich gelandet. Mhm. Ist aber unter den Journalistenkollegen durchaus beachtet worden, weil man sich dachte, naja, wenn die AfD das jetzt kippt, dann und zum Beispiel die identitäre Bewegung darunter nimmt und mehr Leute von der identitären Bewegung dann Mitglied in der AfD werden, dort aktiv werden, könnte das natürlich auch den Verfassungsschutz interessieren, der sich ja noch in diesem Jahr eigentlich entscheiden will, ob er die Gesamtpartei beobachtet oder ob er es bei der Beobachtung des Flügels bzw. Ex-Flügels dann auch belässt.
Aber ist das denn mal vorgekommen, dass von dieser Unvereinbarkeitsliste der AfD-Organisationen rausgenommen wurden bzw. welche dazugekommen sind?
Ja, also diese Liste wird regelmäßig überarbeitet. Das kann entweder der Parteitag entscheiden oder das sogenannte Konvent, was ein kleiner Parteitag ist, der mehrmals im Jahr tagt. Leider nicht öffentlich tagt, weil mich durchaus manchmal interessieren würde, was sie dort eigentlich besprechen. Man sieht es daran, dass die letzte Version dieser Unvereinbarkeitsliste, die man auf der AfD-Homepage findet, die ist von Ende Mai 2020. Und ich habe jetzt mal geguckt, zwei Dinge nochmal gegengecheckt. Ende Gelände, die sind ja vom Berliner Landesverfassungsschutz als linksextremistisch eingeordnet worden. Also Klimaschützer, Kohlegegner, die stehen da nicht drauf oder noch nicht drauf. Auch wenn die Schnittmengen, denke ich, gering sein dürften zwischen diesen beiden Gruppen. Aber interessanter wird es beim Institut für Staatspolitik, was ja von Götz Kubitschek betrieben wird, was ja als Ankerpunkt der neuen Rechten gilt, wo ja auch AfD-Leute ein- und ausgehen, die sind jetzt ein Verdachtsfall im Rechtsextremismus und die stehen da auch noch nicht drauf. Und da dachte ich mir, Mensch, da muss ich ja eigentlich nochmal nachhaken bei der AfD, was da eigentlich los ist, warum die da noch nicht sind.
Und wenn wir nochmal zum Fall Kalbitz zurückkommen, dann ist es ja wohl so gewesen, dass er schon in der Partei war, bevor es diese Liste erst gab, oder?
Ja, das stimmt schon. Also Kalbitz war ein Early Adopter, so könnte man es vielleicht nennen, was die AfD angeht. Er ist eingetreten schon im März 2013. Also das heißt, in den ganz frühen Gründungstagen war unter den allerersten Mitgliedern. Allerdings gab es schon damals einen Passus, der besagte, dass Mitglieder vorher nicht in extremistischen Organisationen gewesen sein durften. Man hat das dann 2015 halt erst ausformuliert mit dieser Unvereinbarkeitsliste. Aber eigentlich gehen alle davon aus, dass diese Mitgliedschaft bei der HDJ, es geht bei Andreas Kalbitz noch um die Republikaner, es geht um die junge Landsmannschaft Ostpreußen. Also der hat da wirklich eine lang ausführliche Historie an einem rechtsextremen Vorleben, dass das eigentlich schon damals nicht ging und dass Kalbitz das hätte angeben müssen. Und Andreas Kalbitz ist jetzt vor das Bundesschiedsgericht der eigenen Partei gezogen, der AfD, und noch vor ein Berliner Gericht, um das zivilrechtlich nochmal zu klären. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die Fälle dann ausgehen.
Also Andreas Kalbitz, heute Zivilklage gegen den Rauswurf aus der AfD eingereicht. Die Partei rechtfertigt diesen Rauswurf damit, dass sie sagt, Kalbitz stand auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD. Wie die zusammengekommen ist und was da draufsteht, hat uns Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine Meldung des Tages und die bringt uns zu unserer letzten Frage. Es gibt einen neuen Nachtzug in Deutschland. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Der privat betriebene Alpen-Sylt-Express. Der soll da PassagierInnen von den Bergen ans Meer rüberbringen. Nachtzüge, da haben wir viel diskutiert drüber, sind natürlich eine bequeme Möglichkeit, im Schlaf ganz geschmeidig von A nach B zu reisen. Andere sagen, nee, das ist irgendwie nichts für mich, das ist nicht mal romantisch, ich kann da nämlich nicht drin schlafen. Das Rattern der Schienen, das Schnarchen der Nachbarn, die Schritte auf dem Gang, das stört alles beim Einschlafen. Warum machen trotz Geräusche einige ein schönes Schläfchen und andere kommen überhaupt nicht runter? Darüber haben wir gesprochen mit der Schlafforscherin Christine Blume. Warum ist das überhaupt so? Was lösen Geräusche da aus? Warum empfinden wir das plötzlich als störend und andere wiederum nicht?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich wie immer, wir sind einfach verschieden und was manche stört, finden andere vielleicht sogar hilfreich zum Einschlafen. Und ich glaube, wir kennen sie alle, so diese Personen, die immer einschlafen können. Mhm. Eine Studie hat tatsächlich gefunden, dass diejenigen, die so hochsensibel gegenüber Geräuschen beim Schlafen sind, auch eher schlechte Schläfer sind, da sie sich vielleicht insgesamt mit dem Thema Schlaf auch schwerer tun. Und ich denke auch, die emotionale Einstellung gegenüber Geräuschen, das kann auch eine Rolle spielen. Wenn ich mich also mal wieder über meinen Nachbarn ärgern muss, der durch die Wohnung tanzt, während ich einschlafen will, dann ist das was anderes, wie wenn es sich um eine einmalige Angelegenheit handelt und ich den Nachbarn eigentlich total gern mag.
Hängt es denn von der Art der Geräusche ab, ob wir dabei einschlafen können? Weil bei mir zum Beispiel, da ist in der Nähe ein Rangierbahnhof und dann gibt es immer so düt, düt, so zweimal so Geräusche und die kommen immer permanent abends, so um 11, 12 Uhr. Das nervt mich dann und dann geht es nicht so ruhig in den Schlaf rein.
Ja, genau. Das ist ganz ein klassischer Fall. Also natürlich sind die Charakteristika der Geräusche wichtig. Zum Beispiel stört uns so ein Hintergrundrauschen viel weniger als Geräusche, die immer wieder auftreten. Also zum Beispiel Autos, die immer wieder herannahen oder sich dann auch wieder entfernen. Oder wie du eben sagst, das Geräusch vom Rangierbahnhof, was immer wieder so intermittierend, sagen wir, da auftritt. Und was aber natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wie bedeutsam diese Geräusche für uns sind. Also Eltern sind zum Beispiel oft sehr sensibel gegenüber Geräuschen, die ihr Baby macht.
Wenn jemand trotz Geräuschkulisse einschläft, ist es dann so, dass ihn trotzdem der Lärm im Schlaf stresst?
Ja, also der Schlaf in lauter Umgebung, der wird insgesamt als weniger erholsam wahrgenommen. Und zwar auch dann, wenn ich einschlafe. Und es gibt auch Veränderungen im Schlaf über die gesamte Nacht hinweg. Neben der Tagesmüdigkeit oder auch Leistungsdefiziten begünstigen solche Störungen des Schlafs dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder auch Stoffwechselveränderungen wie Übergewicht. All das deutet auch schon eben darauf hin, dass uns Lärm in der Nacht auch dann stresst, wenn wir eingeschlafen sind. Ich glaube, es ist aber wichtig zu sagen, das sollte jetzt niemanden davon abhalten, Nachtzug zu fahren, denn das sind wirklich längerfristige Folgen. Und im Zweifelsfall helfen da auch einfach mal Ohrstöpsel.
Auf jeden Fall die mal reinmachen bei der Nachtzugfahrt und die ganze Romantik genießen, die in solchen Zügen da liegt und die da auch drin liegt, wenn man nachts von A nach B fährt. Schlafforscherin Christine Blume übers Einschlafen und über unsere Geräuschempfindlichkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.